ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Es gibt kaum einen anderen Körperteil, der mehr über Sie und Ihr Leben aussagt als die Füße. Das sagt unser heutiger Gast, Carsten Stark. Herzlich willkommen in SWR 1 Leute.
Danke für die Einladung, Frau Köster. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir uns auch. Ist das so ein bisschen, ich schaue dir auf die Füße und sag dir, wer du bist? So klingt das ja fast.
Ja, so kann man es tatsächlich verstehen.
Was kann sie denn aus den Füßen rauslesen?
Fragen Sie mich ganz gezielt?
Ja, was, wenn Sie auf Füße gucken?
Fast alles.
Ja?
Ja.
Wie kommt's?
Weil der Fuß unterhalb der Sprunggelenke, ja, also nicht das ganze Bein, der Baden-Württemberger sagt ja Fuß zum ganzen Bein, glaube ich, ja, also der Fuß an sich als Körperteil spiegelt den ganzen Menschen wieder, sage ich.
Wie sind Sie drauf gekommen?
Durch mein eigenes Schicksal, dass ich mit 30 Jahren schon riesen Rückenprobleme hatte, Wirbelsäulenprobleme und keine Lösung fand, egal welche Therapie und welche Einlagen und Co. ich hatte. Und bin dann drauf gekommen, um es abzukürzen, dass tatsächlich die Füße waren, die keiner angeschaut hatte. Und da mir keiner ganzheitlich in dieser Richtung helfen könnte, also wie sind die Zusammenhänge zu meinen Füßen, von der Kraft her, von der Beweglichkeit, vom restlichen Körper, musste ich mich selbst auf diesen Weg begeben und habe dann letztendlich über die Jahre festgestellt, dass es mir selbst sehr, sehr gut geholfen hat. Und daraus ist dann die Fußkartografie entstanden.
Ja, können Sie das mal erklären? Denn seit 24 Jahren machen Sie das jetzt. Mhm. Aber was genau ist unter Fußkartograf zu verstehen?
Ja, also Fuß und Karte sagt ja schon sehr viel aus, das heißt wie eine Landkarte, die ein Mensch vielleicht, der nur die großen Wege erkennen kann, erkenne ich die kleinsten Pfade und alles, was in der Karte sich befindet. Und je mehr sich mit der Karte beschäftigen, je tiefer tauchen sie in dieses ganzheitliche Bild ein. Sie können sich also ausmalen, wie detailliert das wird. Und somit erkenne ich die Zusammenhänge vom Fuß, den Ursachen für Probleme in den Füßen, aber auch im restlichen Körper und wende das aber individuell bei jedem Klienten sehr anders an.
Wie sind Sie denn zum Fußkartografen geworden? Gab es da eine Ausbildung für? Wo haben Sie das Wissen her?
Also die Grundlage bildet eine heilpraktische Ausbildung als auch eine medizinische Begleitung in einer schulmedizinischen Arztpraxis in München. Und daraufhin baute natürlich meine Kenntnis auf der Selbsterprobung. Wie gesagt, ich laufe auch viel barfuß, aber Barfußlaufen ist ja nicht das, was heilt, sondern die Beschäftigung mit dem Fuß an sich, mit der Beweglichkeit des Fußes, mit der Kraft des Fußes. Wie gehe ich? Wie stehe ich? Was für Schuhwerk trage ich? Passt es überhaupt zu mir? Und so weiter.
Sie sagen jetzt gerade, Barfußlaufen ist nicht das, was heilt, aber viele von uns haben ja die Vorstellung, ja, Barfußlaufen ist auf jeden Fall gut für den Fuß. Ist doch schon mal eine Art von Training. Stimmt das also nicht?
Bedingt. Natürlich sind wir Menschen nicht mit Schuhen auf die Welt gekommen, wie ich immer sage, sondern der Fuß steht eigentlich im Zentrum unserer Aufrichtung. Aber wir haben einfach das Problem, dass wir einfach den Fuß schon in jungen Jahren als Kind schon in die Schuhe zwängen. Einmal durch unsere gesellschaftlichen Gegebenheiten, durch unsere geografische Lage. Aber es ist halt so, dass wenn Sie barfuß laufen, tragen Sie keinen Schuh. Und das ist schon mal gut, weil der Fuß nicht eingezwängt wird. Er ist sozusagen äußerlich frei. Aber durch die Veränderung des Fußes über die ersten Jahre ist er sehr schwach in den meisten Fällen und hat nicht mehr die Stabilität. Und wenn Sie jetzt barfuß laufen, wäre das so, als wenn Sie beim Auto oder beim Fahrrad einen schwachen Reifen haben, mit dem Sie versuchen, kontrolliert zu fahren. Und das funktioniert nicht, das weiß jeder.
Muss ich erstmal aufpumpen.
Genau.
Sie sind jetzt schon barfuß ins Studio reingekommen. Ist das Ihr ganz normaler Alltag, immer und überall möglichst barfuß zu gehen?
Nein, wenn Sie mal nach rechts schauen, sehen Sie Minimalschuhe, die ich anhabe. Wunderbar aus Schafswolle mit einer Korkeinlage, auch sehr luftig. Ich trage in der Stadt, gehe ich niemals barfuß, weil es sind zu viele Schmutzpartikel auf dem Boden und ich weiß halt, was der Fuß auch aufnimmt. Ich gehe nur in der Natur barfuß. Insofern habe ich jetzt die Schuhe ausgezogen, weil nicht umsonst sagen die Opernsänger, wir atmen durch die Füße, also sprich auch, wenn ich jetzt Gedanken frei laufen lasse hier für Ihre Hörerinnen und Hörer, dann bin ich barfuß, dann kann ich besser denken.
Okay, also grundsätzlich empfehlen Sie das schon, höre ich daraus.
Ja, auf natürlichen Böden ist es ja auch dieses Grounding, dieses Earthing, also diese Aufnahme dieser positiven Ionen, die das den Erdball umgibt. Und weil wir aus 70% Wasser bestehen, nimmt der Körper diesen Elektromagnetismus auf und gleicht sozusagen Schwächen im Körper aus. Also es hilft unwahrscheinlich bei der Heilung.
Gibt es denn richtiges und falsches Barfußgehen?
Das ist sehr individuell natürlich. Ich würde es einfach tun, wie gesagt, auf natürlichen Böden. Dazu gehört nicht die Wohnung, gehört nicht das Haus, gehört nicht die Teerstraße und gehört auch nicht der Schotterweg sozusagen. Das ist ein reines Training dann.
Ja, Sie geben ja auch Tipps mit in Ihrem Buch, was beim Barfußlaufen wichtig ist. Es gibt ja manchmal auch diese Barfußpfade dann mit ganz unterschiedlichen Untergründen. Das ist wahrscheinlich gut erstmal zum Beginn.
Ja, das regt natürlich die Sensibilität der Füße an. Wir haben ja über 200 Nervenenden auf 1 Quadratzentimeter an den Füßen. Und wir nehmen das dann natürlich unterschiedlich wahr. Anders als wenn wir auf glatten Böden sind oder im Schuhwerk, wo wir immer sozusagen die gleiche Haptik haben. Wir haben immer die gleiche Temperatur, sage ich mal, im Schuh, die leichte Feuchte, warmes Klima. Und das ändert sich natürlich in dem Moment, wo ich unterschiedliche Untergründe habe.
Hüpfen und Springen, macht das bei Barfuß einen Unterschied?
Selbstverständlich, weil der Fuß muss ja durch seinen Aufbau, durch seine Knochenstruktur und Muskulatur sich selbst halten, statt wenn er eine Einlage hätte. Und dadurch wird er gefordert. Und wenn Sie jetzt also gehen, haben Sie ungefähr das halbe Körpergewicht auf einem Fuß. Wenn Sie jetzt hüpfen, je nachdem wie hoch Sie hüpfen oder von etwas runter hüpfen, haben Sie bis zum 4- bis 6-fachen des Körpergewichts auf einem Fuß. Und das können Sie sich mal hochrechnen. Ihre Körpergewicht mal x. Wissen Sie, okay, was auf dieser kleinen Fußfläche wirkt und wie wichtig es dann ist, dass die Füße da vital sind.
Barfußhocke gibt es auch. Wie geht die?
Die Barfußhocke sieht letztendlich so aus, dass ich versuche, die Beine sehr weit zu spreizen, die ganze Fußfläche auf dem Boden aufzusetzen und das Gewicht mehr auf der Außenseite des Fußes, also auf der Außenkante zu haben, dabei die Knie nicht nach innen zu führen und mit dem Gesäß mit möglichst geradem Rücken ganz tief zu gehen, auch Indianerhocke genannt.
Okay, gar nicht so einfach, ne?
Das kann jeder mal zu Hause probieren, sollte sich aber am besten an einem festen Gegenstand festhalten, bevor er nach hinten umfällt, ja.
Das Auge im Knie heißt dann eine Übung. Wofür ist die gut?
Und wie geht's? Ja, Ginocchio auf Italienisch. Das Auge im Knie bedeutet, dass Sie versuchen sollten, wenn Sie also von A nach B gehen, Sie hätten irgendwo ein Ziel, zum Beispiel einen Türknauf, dass Sie versuchen, beim Gehen auf diesen Türknauf zu, mit dem Knie auf diesen Punkt zu zielen. So würden Sie automatisch merken, dass die Füße mehr gerade stehen. Denn wenn wir uns mal im Alltag umschauen, an uns selber oder im Winter im Schnee, wenn wir gehen, oder das mal beobachten, zum Beispiel hier in Stuttgart in der Fußgängerzone, gehen die meisten Menschen deutlich nach außen. Also sie haben, wenn man nach unten schaut, die V-Stellung des Fußes.
Okay, verstehe. Und nochmal zurückzukommen zu Ihren Schuhen. Sie hätten ja jetzt auch mit Barfußschuhen kommen können. Das ist so ein Trend, den sieht man seit ein paar Jahren und der spaltet. Die einen sagen, finde ich grauenvoll, die anderen stehen total drauf.
Ja, habe ich ja auch. Das sind ja Minimalschuhe, also ich nenne sie nicht Barfußschuhe. Ja. Der Begriff Barfuß und Schuh passt für mich nicht zusammen. Für mich ist ein minimalistischer Schuh, der meinen Fuß vor Schmutz und Gefahren schützt, aber letztendlich mir die maximale Freiheit für den Fuß gibt. Also hat keine Stützen oder ähnliches, hat auch eine dünne Sohle. Da spalten sich die Meinungen selbstverständlich, aber meistens bei jenigen, die das eine nur machen oder das andere. Ich habe festgestellt, dass es beim Schlendern sicherlich sinnvoll ist, wenn man einen Absatz hat, das heißt über die Ferse geht, weil die Ferse kann nicht dämpfen. Da ist es das wunderbar, wenn man ein weicheres Schuhwerk trägt. Aber ansonsten, wenn man über den Ballen geht und sportlicher geht und richtig Strecke machen möchte, ist das Barfußschuhgehen natürlich wichtig, aber das muss man ganz, ganz, ganz vorsichtig und langsam steigern, weil letztendlich nichts anderes ist als ein Schutz für den Fuß, aber das Barfußlaufen nicht ersetzt. Und dazu gehört eine gewisse Technik. Wenn ich also nur einen Minimalschuh kaufe, ohne dabei die Technik zu verändern und gehe weiter mit großem, langen Schritt über die Ferse, kann ich mächtige Probleme kriegen, sowohl im Fuß, im Knie, aber auch im Rücken- und Halswirbelsäule.
Hallux, Fersensporn, Achillessehnenentzündungen oder Schmerzen an den Sprunggelenken sind weit verbreitet. Carsten Stark bei uns in SWR1, Leute. Mit welchen Fußbeschwerden kommen die Menschen denn am häufigsten zu Ihnen?
Das sind in der Regel Beschwerden im Fuß an sich, also im Hallux-Bereich, wo es auch das Buch für den Hallux gibt, wo ich drüber geschrieben habe, oder im Vorfußbereich. Wir haben aber auch die Themen tatsächlich Sprunggelenk und Achillessehne. Dafür gibt es das Buch für die Ferse, was ich speziell geschrieben habe für solche Menschen, die Probleme mit der Ferse haben. Da gibt es Lösungen und Ansätze für Ideen. Und damit kommen die meisten Menschen. Und wenn sie dann weiterdenken, merken sie plötzlich auch, okay, warum tut denn die ganze Zeit mein Knie weh? Oder mein unterer Rücken? Das hat oft tatsächlich mit den Füßen zu tun. Wenn man die Füße verändert und verbessert, dann lösen sich oftmals diese Knie- und Rückenprobleme.
Sie sagen, die Schäden entstehen durch den mangelnden natürlichen Gebrauch der Füße. Jetzt haben wir über das Barfußgehen schon gesprochen. Aber Schuhmode ist natürlich auch ein Problem. Hallux haben Sie gerade angesprochen. Das sind erschreckende Zahlen, wenn man das liest. 10 Millionen Menschen leiden an Hallux. Was genau ist Hallux?
Der Hallux an sich ist ja kein Negativbegriff, sondern es ist beschreibt einfach nur die Großzehe. Aber wir verwenden ihn allgemein als krankhafte Zehe. Also wenn wir von Hallux reden, meinen wir meistens die veränderte krankhafte Großzehe, entweder als Hallux valgus, das ist diese Schiefzehe, entweder einseitig oder beidseitig. Davon sind mehr Frauen als Männer betroffen. Und dann gibt es den Hallux rigidus, das ist die arthritische Zehe in der Regel, wo man deutlich merkt, dass das Großzehengelenk deutlich verdickt ist. Also was man auch oftmals am Schuh sehen kann, dass sich der Schuh ausbeult im Innen. Sohlenbereich. Und das sind diese typischen Erkrankungen, die dringend Handlungsbedarf benötigen oder halt Schmerzen bereiten. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann wird oft dann operiert.
Wenn Sie sagen, Hallux valgus betrifft eher die Frauen, woran liegt das?
Das gibt mehrfache Gründe, nicht nur das Schuhwerk. Tatsächlich ist das Schuhwerk auch mitverantwortlich. Wenn man schon im Kleinkindalter dann zu kleine Schuhe trägt, dann kann sich der Fuß natürlich nicht entsprechend entwickeln. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie ein Bäumchen haben, was klein ist und wächst. Wenn Sie in die falsche Richtung ziehen, dann wächst natürlich auch der Baum in die Richtung. Und so ist es mit dem Hallux auch. Aber es kommt natürlich auch dazu, dass schwächere Bindegewebe, die hormonelle Umstellung, gerade so ab 45, 50 fällt es häufig auf, dass sich der Großzeh deutlich verändert. Auch der Fuß deutlich schwächer wird. Und das sind so die Hauptgründe, aber auch natürlich auch so heritär, also sprich in 20% der Fälle sind natürlich auch genetische Voraussetzungen dafür verantwortlich.
Wie gehen Sie denn beispielsweise bei diesem Hallux valgus vor?
Also grundsätzlich ist erstmal zu gucken, wie sind die Zusammenhänge. Ist der Fuß schwach, zum Beispiel wenn Sie einen Senkfuß haben, dann kippt oft der Fuß deutlich nach innen und belastet natürlich dementsprechend beim Abrollen das Großzehengrundgelenk. Und der Großzeh kann natürlich dann nicht gerade bleiben, er wird nach außen, also Richtung Kleinzehe weggedrückt. Dann haben wir oft die Thematik, dass wir also den Fuß aufrichten müssen durch Kräftigung, durch Beweglichkeit, durch koordinative Geschichten. Aber auch das individuelle Ansteuern des Großzehs ist ganz wichtig. Das kann jeder mal zu Hause probieren. Wenn er also sitzt und einfach das Bein lang streckt und die Fuß locker auf die Ferse stellt, versucht mal alle Zehen völlig locker zu lassen und nur die Großzehe zu bewegen, ob ihm das möglich ist. Ja, also es darf nichts anderes sich bewegen, außer die Großzehe. Und daran merkt man schon, ob man überhaupt über den Kopf eine Ansteuerung für die Großzehe hat. Und damit geht es letztendlich schon los.
Ich behaupte jetzt mal, funktioniert, aber ich habe auch Schuhe an.
Ja, nicht schummeln.
Wie lässt sich denn der Fuß nachhaltig stabilisieren?
Ja, durch Aktivität, nicht durch Passivität. Weder durch ein enges Schuhwerk noch durch Einlagen, sondern durch das aktive Arbeiten mit dem Fuß, mit der Beinstruktur, mit der Bein- und Fußmuskulatur, mit der Ansteuerung über den Kopf und das regelmäßig. Wie das Zähneputzen. Nicht viel jeden Tag, aber regelmäßig. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, das ist jetzt also kein Sprint, wie gerne, ja, gib mir die Pille und alles ist wieder fit. Das ist ja heute so ein bisschen so der Trend. Sondern lieber etwas regelmäßig machen. Wenn wir Blumen haben, dann gießen wir sie regelmäßig. Jeden Tag ein wenig, aber dafür wird es dann schön blühen. Und so wird auch der Großzeh dann blühen, wenn wir das so machen.
Sie haben eben mal gesagt, ja, es wird dann auch in manchen Fällen operiert. Können Sie etwas zu den Operationen sagen bei Hallux valgus?
Es gibt 100 verschiedene Operationsmethoden, die mir bekannt sind. Eine Methode ist zum Beispiel die Scarf-Methode. Dort wird dann, wenn das Zeh schief ist, eine Art Keil rausgeschnitten und dann fixiert mit Drähten und Nägeln, um den Zeh gerade zu bekommen. Ich sag mal so, wenn man über Jahre Schmerzen hat und es nicht mehr aushält, auch psychisch das stark beeinträchtigt, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit. Man muss natürlich immer dazu wissen, man muss das als letztes Mittel sehen. Und ich hoffe, die Orthopäden sind auch dafür, dass man sagt, okay, das letzte Mittel der Wahl ist letztendlich die Operation, weil es ja ein Eingriff in den Körper ist, eine Körperverletzung letztendlich. Aber dazu muss ich dann natürlich auch das Schuhwerk verändern. Ich muss größeres Schuhwerk haben. Ich muss gucken, dass ich den Fuß fitter bekomme und nicht wieder das Gleiche mache wie vorher. Also singulär nur so sagen, ich operiere den Zeh und alles andere lasse ich gleich. Das geht natürlich nicht.
Sie haben gerade eben größeres Schuhwerk angesprochen. Wie ist das eigentlich? Es gibt ja immer so diesen Tipp, ja, Sportschuhe sollen eine Nummer größer gekauft werden. Ist da was dran?
Die Nummer größer bezieht sich meistens darauf, dass natürlich die Belastung, wie wir vorhin angesprochen haben, höher ist. Das heißt, der Fuß dehnt sich mehr aus und meistens trägt man etwas dickere Socken. Das ist der einzige Grund. Aber grundsätzlich sollte man darauf achten, dass 4,5 bis 5 Zehen auf der Innensohle Platz haben. Und deshalb empfehle ich nur Schuhe zu kaufen, wo Sie die Innensohle rausnehmen können. Einmal aus hygienischen Gründen und zum anderen können Sie immer im Schuhgeschäft die Einlegesohle rausnehmen, stellen sich dann drauf, hinten mit der Ferse bündig und gucken, ob 4 bis 5 Zehen, wenn sie gerade wären, ja. Platz haben auf der Innensohle. Wenn nicht, sollten sie das sein lassen und nicht mit der Argumentation, ja, das Gewebe ist das so weich am Rand, der dehnt sich schon. Nein, er braucht diesen Platz von Anfang an und auch nach vorne, also vor den Zehen, sollte er bei Straßenschuhen mindestens 12 mm vor dem längsten Zeh, bei den meisten ist die Großzehe, bei manchen ist die zweite Zehe, Platz haben oder bei Sportschuhen oder Wanderschuhen sogar 15 bis 18 mm.
Wenn Sie jetzt sagen, ja, wenn die Zehen gerade wären, dann Platz haben, also das bedeutet, dass der Schuh aber auch eine gewisse Breite haben sollte.
Der sollte in der Zehenbox, in der Zehenkammer, wo die Zehen drin stehen, auf jeden Fall breiter sein, als uns die Industrie vorgibt. Es gibt ja so gewisse Schönheitsideale und alles, was nicht da reinpasst für unser Gehirn, ist dann nicht schön. Er bewertet ja gleich, aber für Ihre Füße wäre es schön. Und auch wenn Ihre die Zehen nicht gerade wären, sollte man ihnen doch die Chance geben, dass sie wieder gerade werden können. Wie das Bäumchen, was leicht schief gewachsen ist, dass ich ihm trotzdem die Chance gebe, dass es wieder gerade wachsen darf.
Von den Zehen nach hinten zur Ferse, welche Bedeutung hat die Ferse für die Füße?
Sie ist besonders bedeutsam, gerade für den Stand. Wir nennen ja nicht umsonst die Ferse auch die Fußwurzel, also wie ein Baum die Wurzeln in den Boden schlägt, sollten im Stand ca. 70 bis 80% meines Körpergewichtes auf dieser Ferse lasten. Die Ferse ist ein Knochen und hat dadurch die Möglichkeit, sich dort auch auszuruhen, ohne dass die Fußmuskulatur, die großen Muskeln auch im Bein extrem viel arbeiten müssen. Ja. Oftmals ist es so, durch Rundrücken, durch Skoliosen, durch eine Schiefhaltung, durch einen Beckenschiefstand, dass der Oberkörper nach vorne geht. Das kann jeder Zuhörer mal ausprobieren und kann mal schauen, wenn er also barfuß auf dem Boden steht und die Augen schließt und einfach mal in sich reinhorcht, wo ist mehr Belastung auf seinen Füßen? Mehr vorne am Vorfuß, mehr in der Mitte oder mehr hinten? Also 80% sollten hinten sein. Und die meisten werden dann das Gefühl haben, wenn sie mal 80% auf die Ferse nehmen, dass sie das Gefühl haben, sie fallen nach hinten um.
Weil es so ungewohnt ist.
Weil es ungewohnt ist.
Ja. Bei Problemen mit der Ferse taucht ja ganz häufig das Thema Fersensporn auf. Was ist das?
Der Fersensporn, letztendlich gibt es zwei Arten. Das ist einmal hinten an der Fersenrückseite an sich, das ist eine spornartige Verknöcherung, aber hauptsächlich auch plantar, also unter der Fußsohle am Fersenansatz, wo ein Sehnenansatz sich verkalkt und dadurch, sagen wir mal, verhärtet und dann hinterher ist es wie eine Art Sporn und Knöchelchen und das tut natürlich extrem weh, gerade wenn ich drauf stehe, kann man sich vorstellen, das ist kein Weichgewebe mehr, sondern das ist Hartgewebe und die Nerven mögen das gar nicht.
Warum erhärtet und verkalkt das denn?
Durch einseitige Belastung. Im Alltag, das immer das die Pronation, also das Innenkippen des Fußes, durch einseitige Muskelstränge. Das heißt, wenn ich nur Fahrrad fahre, zum Beispiel nur Oberschenkelthemen habe oder nur joggen gehe oder nur wandern gehe, das sind immer sehr, sehr einseitige Bewegungsmuster. Also sprich, die Einseitigkeit auch der Fußführung im Schuhwerk. Der Fuß wird ja geführt von hinten nach vorne. Er kann ja nicht kippen seitlich, obwohl die Ferse gerne kippen möchte, aber es wird ihm nicht gestattet. Wird immer die gleiche Muskulatur verwendet. Diese Muskulatur wird dann über den Tag hinweg überreizt und verspannt und dadurch bilden sich solche Probleme auf längere Sicht.
Wie kriegt man den Fersensporn dann am besten wieder los?
Passiv versucht man das immer mit Stoßwelle und Co. Röntgenbestrahlung und Reizbestrahlung ist teilweise nur erfolgreich, weil auch die Ursache nicht behoben wird. Also dadurch wird sich mein Gang, meine Verhaltensweise nicht verändern. Das kann man kurzfristig probieren, ist sehr schmerzhaft. Ich empfehle aber immer, selbst aktiv zu werden, Selbstverantwortung zu übernehmen und zu hinterfragen, was kann ich für die Füße besser machen? Wir haben darüber gesprochen, diese ganzheitliche Bewegung des Fußes, auf weichen Böden auch mal barfuß laufen, Fußtraining und Co. Das ist natürlich ein bisschen was man selbst in die Hand nehmen muss, aber ich denke, das ist der richtige Weg, um auch längerfristig auch für Knie und Rücken was zu tun.
Die SW1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Aus Ludwigsburg schreibt zum Beispiel Thorsten mit einer Kritik, der sagt, ich bin seit mehr als 30 Jahren in der Orthopädie-Technik und ich finde es sehr grenzwertig, eine Meinung über Füße, Biomechanik und Versorgungsmöglichkeiten bei Fußfehlstellungen zu haben, ohne fundierte Ausbildung in irgendeiner Form auf dem Gebiet. Man kann eine Meinung haben, aber pauschal nur die Meinung zu äußern, keine Alternativen aufzuzeigen, findet er schwierig. Herr Stark, was sagen Sie dazu?
Ich finde das sehr ehrenwert, dass er seit 30 Jahren seinen Beruf macht und versucht, Menschen mit solchen Problemen zu helfen. Man muss einfach wissen, dass ich aus der Praxis komme für die Praxis. Und zu mir kommen nur Menschen, die alles Mögliche schon ausprobiert haben. Denn sie wählen nicht den ersten Weg zu mir, sondern dann, wenn nichts anderes mehr funktioniert. Das heißt also, ich kann auf diese praktische Erfahrung zurückgreifen, dass Menschen, die keine Lösung bisher gefunden hatten, tatsächlich hier ja, wunderbare Ergebnisse erzielen konnten. Ich unterstütze die Gedanken, dass man auch orthopädisch hier arbeiten muss. Ich arbeite auch mit vielen Orthopädie-Technikern, aber auch Orthopäden zusammen, denn das ist nicht nur das eine oder das andere, das ist in der Regel die Gesamtheit des Ganzen. Und jeder Einzelne hat dann die Möglichkeit zu hinterfragen, konnte ihm das, was ihm bisher angeboten ist, hat ihm das geholfen oder auch nicht? Mhm. Und wenn es ihm halt nicht hilft, dann hat er die Möglichkeit, nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Wir sind frei im Geist und so frei sollten auch die Füße sein. Und wenn wir diese Chance für uns selbst nutzen, dann denke ich mal, dann haben alle was davon und dann hat vor allen Dingen derjenige, der Probleme hat, den größten Nutzen.
Ja, und Sie beschäftigen sich damit ja, die Schmerzen wegzubekommen und Sie sagen dann, die Schmerzen sind die Sprache des Körpers. Inwiefern reden dann die Füße damit?
Ja, also ich möchte nicht den Schmerz loswerden oder bekämpfen, das ist eine Fehlannahme, sondern für mich zählt der Grundsatz, ich möchte dem Körper helfen, sich wieder regenerieren zu können. Denn wenn er sich regeneriert, wird er auch weniger Schmerz zeigen und weniger Schmerzsignale aussenden. Für mich ist der Schmerz die Sprache des Körpers, so kommuniziert er mit uns. So wie wir unter anderem auch Sprachen haben wie Englisch, Französisch, Deutsch. Und ich kann also eine Sprache an sich nicht bekämpfen, sondern ich sollte sie verstehen lernen, was will der Körper mir mit seinem Schmerzsignal sagen. Wenn ich das dann verstanden habe, das mache ich in der Regel durch diese ganzheitliche Analyse. Und dann kann man gezielt schauen, wo sind die Ursachen für diese Themen. Und wenn man dann hergeht und sagt, man unterstützt den Körper durch natürlich nachhaltige und schonende Maßnahmen, dass er sich wieder in Balance bringen kann, dass ich ihn unterstütze bei der Regeneration, dann wird er in der Regel das auch positiv äußern und dann geht es den Menschen deutlich besser.
Chronifizierte Schmerzen sind angelernte Schmerzen, also das heißt, die können dann auch wieder verlernt werden?
Genau. Auch hier wiederum verlerne ich das eine vom anderen, indem ich das Positive mache. Ne? Also wenn ich merke, dass bestimmte Bewegungen und neue Muster ihm helfen, dann wird er das, was ihm Schmerzen bereitet hat, immer mehr vergessen und die Dominanz des Guten wird überhand nehmen und dann geht es in die richtige Richtung.
Jetzt im Sommer sehen wir viele Füße, Carsten Stark. Das sind ja nicht immer schöne Bilder. Von Sandalen und Socken mal abgesehen, aber Fußpflege spielt natürlich auch eine Rolle. Was ist da das A und O?
Ja.
Sie machen gerade schon so ein verzweifeltes Gesicht.
Ja, die Fußpflege verstehen die meisten natürlich damit, dass man sagt, man rubbelt die Hornhaut weg und man cremt die Füße ein, lackiert die Nägel. Das ist die eine Art der Kosmetik. Meine Art der Kosmetik ist, versuchen die Füße möglichst schön zu bekommen, indem ich die Füße von innen pflege. Das bedeutet, ich schaffe ihnen einen guten Nährboden für Beweglichkeit, dass sie keine Druckstellen haben, dass sie keine einzigen Belastungen haben, dass erst gar keine Hornhaut entsteht und dass sie so gut in unseren Alltag eingebunden werden, dass sie eine schöne Durchblutung haben, dass die Haut schön durchblutet ist, dass die Nägel nicht gedrückt werden, sondern sich frei wachsen können sozusagen und dass man eigentlich nur noch die Nägel schneiden muss und trotzdem dann einen schönen Fuß hat, wenn es geht, auch mit möglichst geraden Zehen. Und das ist, glaube ich, die größte Attraktivität, die wir haben können. Das sieht man in anderen Ländern und anderen Religionen.
Ja, gibt es da besondere Länder, die Sie herausgreifen könnten, wo es besonders gute, gepflegte Füße gibt dann?
Ja, ich glaube, gerade so die Länder des Nahen Ostens, die haben ja regelrechte Kulte, die sie an ihren Füßen machen. Wir nehmen nur mal die ganzen Ringe, die sie tragen an bestimmten Zehen, um den Zehen bestimmte Bedeutungen zu geben. Oder auch diese Offenheit der Füße in diesen Sandalen. Auch hier die Menschen, die bei uns aus diesen Ländern leben, die tragen ja bis spät in den Herbst und schon sehr früh im Frühjahr diese offenen Schuhe. Und das finde ich ganz toll.
Jetzt im Sommer sieht man natürlich viel geschwollene Füße, gerade bei der Hitze. Haben Sie da einen Tipp?
Ja, das hängt natürlich auch sehr, sehr stark mit unserem ganzen Verhalten zusammen. Also tatsächlich würde ich gucken, dass ich viel trinke, also die Nieren fördere, die Nierenleistung steigere. Das wird oft unterschätzt, viel trinken. Aber ich würde auch ab und zu mal die Füße entlasten, zum Beispiel indem ich mich auf eine Couch lege, auf das Bett lege und einfach mal die Füße an die Wand stelle, also höher stelle als mein Körper ist und das mal so 10, 15 Minuten mache, dass diese Venen und das Gewebe auch mal entlastet wird. Je stärker das ausgeprägt ist, je öfter würde ich das machen. Und dann sollte es eigentlich ganz gut funktionieren.
Durchblutung ist dann wichtig.
Durchblutung und die Entlastung natürlich durch die Hochlage.
Was halten Sie da von Kompressionsstrümpfen? Die werden ja eigentlich für Flugreisen empfohlen.
Ja, ich sag mal so schön, ein gut trainierter Fuß hat immer was auch zu tun mit einem gut trainierten Bein, Muskulatur. Wenn die Muskeln gut trainiert sind, arbeiten sie ja 24 Stunden am Tag. Das heißt, auch im Flieger arbeiten sie und nicht nur, wenn sie benutzt werden. Und das muss man einfach wissen. Deshalb ist das immer das priorisierende Ziel. Aber Kompressionsstrümpfe können durchaus indiziert sein, wenn jemand deutliche Venenprobleme hat, wenn sein Stoffwechsel nicht so gut ist, wenn er Probleme hat, überhaupt mit der Zirkulation, auch das medizinisch empfohlen ist, ist es absolut notwendig. Vor allen Dingen, wenn ich längere Zeit auf einer Stelle sitze und sagen wir mal das Becken gebeugt habe, wie zum Beispiel im Flugzeug. Manchmal ist es auch sinnvoll bei bestimmten Sportarten, dass ich Kompressionsstrümpfe trage, ganz einfach, dass einfach die Zirkulation dadurch nochmal unterstützt wird.
Also fürs Joggen wird das ja häufiger angeboten.
Ne? Ja, das ist so eine moderne Art, wie man da vorgeht. Das kann sicherlich in dem einen oder anderen Fall sinnvoll sein, ja.
Die SW1-Hörerinnen und Hörer haben viele Fragen an den Fußspezialisten Carsten Stark. Gehen wir mal nach Ulm. Jürgen schreibt, inwieweit spielen Übergewicht oder Adipositas generell eine Rolle bei Fußproblemen?
Die spielen insgesamt eine große Rolle, denn wie wir vorhin schon erwähnt haben, ist ja der Druck auf dem Fuß unterschiedlich, ob ich gehe oder ob ich springe. Und je mehr Gewicht ich auf dem Fuß habe, je mehr muss der Fuß natürlich Widerstand leisten und sich aufbäumen sozusagen. Jedes Kilo, was fehlt, ist für den Fuß und für die Regeneration des Fußes gut. Also man merkt das, ich sag mal, deutlich aus der Erfahrung der Praxis bei mindestens 5 Kilo oder mehr, da merkt man schon, wie das entlastet.
Da möchte er wissen, wie groß ist denn der Prozentsatz der Übergewichtigen in Ihrer Praxis? Sind Normalgewichtige ebenfalls betroffen und falls ja, weshalb?
Ja, also in der Regel ist das ja so der letzte Ort, wo man hinkommt zu mir, wenn das andere nicht mehr funktioniert hat. Und dann gucken wir, was er gemacht hat. Und viele haben auch tatsächlich schon auch was über die Ernährung gemacht. Abends keine Kohlenhydrate mehr oder Alkohol weggelassen, um einfach vom Gewicht oder Alkohol reduziert, um vom Gewicht runterzukommen. Und das ist auch schön so, dann sieht man schon, dass der Klient bereit ist, eigene leichte Veränderungen vorzunehmen, ohne dass er an der Qualität des Lebens was verändern muss. Und
also könnten Sie den Prozentsatz gar nicht mehr ausmachen.
Führt es dazu, dass in der Regel ich keine Menschen habe, die extremst übergewichtig sind. Ja, also so kann man es mal formulieren, dass jeder vielleicht ein kleines Bäuchlein hat oder ähnliches. Das ist ja ganz normal. Das gehört ja auch zum Alter in gewisser Weise dazu. Aber es hält sich in Grenzen.
Aus Bad Rappenau schreibt Claudia und sagt, ich trage von April bis Oktober 10 Stegsandalen. Man hört da unterschiedliche Meinungen. Was sagen Sie dazu?
Ja, herzlichen Glückwunsch, dass die Füße da wirklich frei sein dürfen in dieser ganzen Sommerzeit. Grundsätzlich ermöglicht man dem Fuß natürlich maximale Freiheit, wenn man solche Sandalen trägt. Aber wir müssen aufpassen bei so Stegsandalen oder besonders auch, sage ich mal, dazu zähle ich auch die Flipflops. Warum? Weil der Fuß natürlich im Flipflop schwimmt und die wenigsten werden den Zeh aktiv einsetzen beim Gehen. Das kann jeder mal beobachten, wenn er Flipflops hat, ob er beim Gehen, ob das hinten deutlich schlappt, also diesen typischen Klack-Klack gibt. Ja, dann benutze ich nämlich die Zehen, um mich abzudrücken. Oder ob der Flipflop einfach nur am Fuß hängt und die Zehen einfach nur an den Füßen hängen. Weil wenn das so ist, dann schwimmt der im Fuß und dann darf man sich nicht wundern, wenn man dann auch leichter mit dem Sprunggelenk Themen hat oder eine Verdrehung im Knie hat, Rückenprobleme, Hüftansätze und so weiter.
Dann schreibt Tanja aus Esslingen, nach einer Hallux-OP, die missglückt ist, der Zeh hat sich wieder gekrümmt, ist nun ein schlimmer Hammerzeh daneben entstanden. Ich überlege, ob ich das Ganze nochmals operiere, massiere und bewege täglich diesen Fuß, aber besser wird es leider nicht. Gibt es denn bessere Tipps oder Hilfen für mich?
Ja, das wäre so, als wenn Sie beim Gewinnspiel mitmachen, ja, und Sie verlieren und sagen dann, weil ich jetzt verloren habe, investiere ich das Doppelte nochmal an Geld in der Hoffnung, dass es dann noch besser wird.
Also sie muss also, selbst was
tun. Also das Thema ist einfach dass nach so einer Operation, die ich jetzt gar nicht irgendwie bewerten möchte, einfach nicht an der Ursache geschaut wurde und an der Ursache gearbeitet wurde. Ne? Denn die Ursache ist in der Regel ja nicht der Zeh an sich, sondern ist die gesamte Stellung des Fußes, des Beines, des Schuhwerks und so weiter. Also nach den Ursachen zu schauen, ist immer der nachhaltige, schonende und intelligente Weg.
Letzte Runde haben wir, vielleicht können wir gerade noch mal so zusammenfassen. Krafttraining für die Füße, was kann jeder Einzelne selber machen, damit es den Füßen langfristig gut geht?
Ja, das ist das allerwichtigste Thema. Wenn man das Ziel hat, möglichst schonend und nachhaltig etwas an seinem Körper zu verbessern, sollte man sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Also ich nenne es hier Selbstverantwortung, heißt üben. Und üben kann man in Form von, wenn man keine Probleme hat, an YouTube-Videos, es gibt Fußschulen, man kann verschiedene Möglichkeiten aus dem Internet wählen, einfach Übungen zu machen. Und das Entscheidende ist nicht das Viele, sondern das Regelmäßige. Denn nur durch die Regelmäßigkeit entsteht eine Art Bewusstsein dafür, dass die Füße für den Rest unseres Körpers extrem wichtig sind. Nicht umsonst sehe ich das aus ganzheitlicher Sicht. Heißt also, egal welchen Sport ich mache, ob Joggen, ob Krafttraining, im Fitnessstudio, egal was ich mache, frag immer, bindest du die Füße mit ein? Trainierst du auch die Füße? Denn wir sind nun mal zu Menschen und wir benötigen unsere Füße für die Aufrichtung. Im täglichen Leben vom ersten Tag, wo wir auf die Welt kommen sozusagen und anfangen zu fühlen, mit den Zehen zu bewegen, bis wir uns niederlegen ins Bett, in den letzten Atemzüge, brauchen wir unsere Füße. Und besonders Menschen, die dort Probleme haben, merken an ihrem eigenen Körper, wie wichtig gesunde Füße sind. Und deswegen kann ich nur appellieren, kümmert euch um die Füße und zwar nicht nur durch Nagellack und äußere Kosmetik, sondern nehmt sie wieder in die Hand, schenkt ihnen Aufmerksamkeit und geht barfuß auf natürlichen Böden und trainiert.
Bei manchen Sportarten gehört das ja automatisch dazu. Sie haben eben mal gesagt, ja, die Zehen einzeln ansteuern. Bei Karate ist das beispielsweise so. Gibt es noch andere Sportarten, die Sie empfehlen würden, wo automatisch der Fuß, die Zehen mit einbezogen werden?
Ja, wenn wir mal anschauen, zum Beispiel die ganze Gymnastik. Ja, da machen wir auch alles barfuß. Es gibt viele auch Sportarten, wo wir barfuß sind, gerade jetzt im Sommer diese ganzen Wassersportarten und so weiter. Allein schließlich auf dem Subboard zu halten mit den Füßen, da sieht man mal, wie wichtig die Füße sind, um den Übergang von dem Board auf die Aufrichtung des Körpers, wenn wir übers Wasser gleiten, zu nehmen. Wie gesagt, wir können auch beim Yoga und so weiter und so fort, sollten wir möglichst barfuß sein und nicht mit Socken rumlaufen. Hier sieht man wiederum, wie wichtig das ist, die mit einzubeziehen.
Jetzt gerade im Sommer Beachvolleyball sieht man gerade viel. Ist das gut? Hier sind die Leute ja auch barfuß im Sand.
Ja, Beachvolleyball spielen ja meistens hauptsächlich Menschen, die etwas jünger sind. Die sollten in der Regel noch nicht die großen Fuß- und Knie- und Rückenprobleme haben. Und hier kann der Fuß natürlich schön in diesem Sand arbeiten. Mit arbeiten meine ich, man sollte darauf achten, wenn man jetzt Sommerurlaub hat und hat die Füße wenig geübt, ist viel in Schuhen gewesen und so weiter und man fährt jetzt in den Sommerurlaub an den Strand. Bitte, 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 der tiefe, weiche Sand scheint zunächst sehr angenehm, aber er ist besonders gefährlich für unsere schwachen Füße. Wir überfordern sehr, sehr schnell unsere Füße und wenn wir auch dann barfuß nah am Wasser entlang gehen, wo der Sand sehr, sehr hart ist, es genau das Gegenteil. Der Fuß muss dann stützen, er hat keine Einlage, keinen weichen Schuh. Also auch hier würde ich nicht von 0 auf 100 gehen, sondern würde gucken, dass ich in den ersten Tagen sanft anfange, nicht zu viele lange Strecken gehe, damit sowohl der Fuß an sich als auch die Achillessehne nicht überfordert wird, weil sonst habe ich vielleicht hinterher mehr Malheur, als ich vorher hatte, bevor ich in Urlaub gefahren bin.
Von Inge aus Bonndorf kommt gerade noch eine Frage rein, die vielleicht viele interessiert. Sie sagt nämlich, meine Frage wäre, ob bei Hallux Valgus die regelmäßige Anwendung einer Nachtschiene sinnvoll ist.
Meine persönlichen Erfahrungen sind, dass ich sie maximal eine Stunde, anderthalb Stunden tragen sollte, um mal das Gewebe zu entlasten. Es ist für mich keine Lösung über Nacht, weil die Sehnen, wo die Zehe ranhängt, und der Muskel permanent überspannt sonst wird. Es ist eine passive Hilfe und Passivität ist für den Körper nur eine kurzfristige erste Entlastung, wie die Einlage zum Beispiel auch. Aber dann muss ich gucken, dass ich, während ich die kurzfristig benutze, auf der anderen Seite dann auch wirklich den Fuß wieder mal in die Hand nehme, den Zeh kreise, ganz sanft, ihn mal bewege in alle Richtungen und dafür sorge, dass auch das Gelenk eine gute Durchblutung bekommt.
Dann vielen Dank für die Tipps heute Vormittag. Carsten Stark.
Gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.